Hallo, liebe HörerInnen von Radio Flora. Am Mikrofon begrüßt euch Hossein Naripour zum 1. Mai, dem Kampf- und Festtag der ArbeiterInnen. Ihr hört die 1. Mai-Spezialsendung von Radio Flora. Der 1. Mai als Symbol des Internationalen ArbeiterInnen-Kampftag gegen den Kapitalismus ist eine Gelegenheit für einen Rückblick und eine Auswertung der ArbeiterInnenbewegung im vergangenen Jahr und auch was die Zukunft betrifft. In diesem Sinne spreche ich am heutigen 1. Mai mit Hans-Dieter Braun, bekannt als Charlie Braun, einem Gewerkschaftsaktivisten und mehr, den ich im Studio von Radio Flora herzlich begrüße. Hallo, Charlie Braun.
Ja, ich komme ja nun eigentlich aus der Provinz, nicht aus Hannover oder aus einer größeren Stadt, sondern mitten aus der Lüneburger Heide. Bin 50 Jahre Gewerkschafter und im Heidekreis DGB Kreisvorsitzender und gehöre dem Bezirksvorstand von Verdi, Hannover, Heide, Weser an. Neue Konstruktion. Vorher gab es da die Lüneburger Heide alleine. Ja, ich bin natürlich gewerkschaftlicher Akteur vor Ort auch in diesen ehrenamtlichen Funktionen. Es gibt eine Reihe Dinge, die uns vor Ort, aber in ähnlicher Sicht, glaube ich, auch viele andere betroffen haben. Das sind Punkte wie den Ladenschluss, dass er nicht noch weiter ausgeweitet wird. Für die Verkäuferinnen und Verkäufer ist das ein wichtiges Thema. Ein Riesenthema sind die Kliniken, ist die Gesundheitsversorgung. Da herrschen ziemlich schlimme Verhältnisse. Es gibt in Niedersachsen speziell die Forderung ans Kindertagesstättengesetz. Man darf gespannt sein, was die Landesregierung das sie angekündigt hat, in Kürze umsetzen wird, auf unsere Forderungen eingehen wird. Wir erleben Tag für Tag natürlich selbst in der Provinz, dass internationale Konzerne versuchen, möglichst keine Steuern zu zahlen und das über andere Standorte im In- und Ausland zu machen, Geldverschiebereien zu machen und sowas alles. Wir haben den aktuellen Fall, dass eine Industriegemeinde jetzt völlig plattgelegt worden ist, die hohe Sozialstandards für die Bevölkerung hatte. Ja, es gibt natürlich Tarifrunden. Das ist so, was mir jetzt so ad hoc einfällt. Und natürlich spielt für uns auch Antifaschismus eine große Rolle, insbesondere dann, wenn man daran gehindert wird, ihn auszuüben, wie wir es zumindest in der niedersächsischen Provinz an einigen Orten erleben.
So, du hast angefangen mit Beispielen, die du mit beschäftigt bist. Und wenn du jetzt rückblickend guckst in diese Bereiche, die du erzählt hast, welche so Erfolge habt ihr gehabt und wie Menschen sich beteiligt haben? Und ja, bitte aus dieser Erfahrungsebene unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erzählen.
Ja, wir haben zum Beispiel zum Thema Ladenöffnungszeiten eine gesetzliche Grundlage in Niedersachsen. Dazu gehört unter anderem, dass an Adventssonntagen, also die Sonntage vor Weihnachten, grundsätzlich nicht geöffnet werden darf. Das ist mal durchgesetzt worden aus Interesse der Verkäuferinnen und Verkäufer, weil gerade in den Wochen die Belastung sehr hoch ist. Andererseits Ladeninhaber, Märkte und sowas alles natürlich ein großes Interesse haben, genau in der Zeit viel Umsatz zu machen. Aber da passieren dann so Sachen, wie es bei uns in Walsrode passiert ist, aber in vielen anderen Kommunen auch, dass die Kommunen einfach den Gewerbetreibenden, den Vereinen der Gewerbetreibenden diese Tage trotzdem genehmigt haben, die Läden zu öffnen. Das haben wir in den meisten Fällen erst sehr spät mitgekriegt, sodass wir es dann nicht mehr verhindern konnten, da wo es passiert ist, so wie in der 10.000 Einwohnerstadt Visselhövede. In Walsrode haben wir es rechtzeitig mitgekriegt und haben es verhindern können. Allerdings hat sich die Stadt trotzdem quergestellt, hat gegen Verdi hetzerische Plakate in die Schaufenster gehängt und die Verkäuferinnen und Verkäufer waren froh und dankbar, dass wir es durchgesetzt haben. Aber das war auch erst in dem Moment möglich, wo wir schon unsere Klage beim Gericht eingereicht hatten. Also Gesetzesbrecher ist in dem Fall sozusagen eine kommunale Institution, eine Stadtverwaltung gewesen, die es darauf angelegt hatten, Gesetzesbruch gegen dieses Ladenschlussgesetz zu betreiben. Gut, wir waren an einer Stelle erfolgreich, haben das natürlich auch entsprechend abgefeiert. Ja, das Riesenthema ist, da kann man nicht so gerade von Erfolgen reden, ist natürlich das Gesundheitswesen, insbesondere die Kliniken. Das ist seit vielen Jahren so. Viele vorherige Bundesregierungen haben dafür gesorgt, dass nicht mehr kostendeckend die Leistungen der Kliniken bezahlt werden. Das hat dazu geführt, dass viele Kliniken geschlossen haben, viele privatisiert worden sind. Manche haben hier und da eine Abteilung geschlossen und. Zusammenlegung findet auch laufende Meterwasch statt, auch in Niedersachsen. Wir haben dann die Situation gehabt, dass 2015 das Heidekreisklinikum mit zwei Standorten in Soltau und Walsrode, dass dort 2015 mit Hilfe des Betriebsrats ausdrücklich 200.000 Euro die Belegschaft eingespart hat. Das heißt, sie haben Überstunden nicht bezahlt bekommen und haben freiwillig dafür unterschrieben. Wie freiwillig das war, das kann man natürlich fragen. Es gab dann einen zweiten Versuch im Herbst 2017, nochmal ein Sparprogramm auf Kosten der Belegschaft durchzusetzen. 500.000 Euro sollte die Belegschaft mitsparen. Das ist dann allerdings nicht mehr gelungen. Da hat dann die Belegschaft sich dann doch geweigert. Keine große kollektive Weigerungsaktion, kein großes Eintreten des Betriebsrates für diese Geschichte, sondern sie haben einfach die Stimmungslage im Betrieb gemerkt und haben gesagt, es geht nicht. Wir haben uns als gewerkschaftliche Einheiten, die auch da zuständig sind, in all diesen Sachen mit dem Betriebsrat, gerade im Heidekreisklinikum, sehr angelegt, weil wir da sehr unterschiedlicher Auffassung sind. Wir sagen, erstens, das Gesundheitswesen muss ordentlich finanziert werden und es müssen nicht die Kommunen zuzahlen, wie das da auch der Fall ist mit vielen Millionen jedes Jahr und schon gar nicht die Belegschaften. Und wir brauchen nicht nur eine ordentliche, sachgerechte Finanzierung der Leistungen der Kliniken, wir brauchen auch eine Verhinderung von all dem Stress, von zu wenig Personal etc., weil das natürlich auch auf Kosten von der Gesundheit von Patientinnen und Patienten gibt. Es gibt auch Todesfälle und sowas schon, die so passiert sind. Wir brauchen eine Mindestpersonalbemessung, egal ob tariflich oder gesetzlich geregelt. Durchgesetzt worden ist das tariflich einzig in der Charité in Berlin bisher. Bundesweit das einzige positive Beispiel. Aber das brauchen wir wirklich überall. Also das Gesundheitswesen ist, glaube ich, das, ja, für die Menschen überhaupt die wichtigste Frage, würde ich mal behaupten, die ordentlich geklärt werden muss.
Und das passiert in einer Zeit, wo viele Überschüsse haben, die Kassen. Die Kassen sind voll und Geld ist da. Warum nicht so verwendet wird? Warum?
Ja, der Spahn, der neue zuständige Bundesminister, geht ja so weit, dass er die Krankenkassenbeiträge auch noch senken will und formuliert dann, wie vorteilhaft das für die Beschäftigten insgesamt sei, weil sie ja weniger Lohnabzüge hätten. Ja, wer da natürlich auch dran spart, ist die Arbeitgeberseite, die ja auch in die Krankenkassenbeiträge für ihre Beschäftigten direkt zahlt. Also die haben eher einen Vorteil davon. Für die Beschäftigten kann es eher zum Nachteil geraten, weil an anderer Stelle dann im Gesundheitswesen sie sich immer neue Sparprogramme ausdenken, zulasten des Personals, zulasten der Patientinnen und Patienten. Also das Gesundheitswesen ist dermaßen desolat, da kann man gar nicht genug tun.
Und wie aktiv ist die Gewerkschaft hier dagegen? Was leistet Gewerkschaft, damit diese Gelder sinnvoll und im Sinne von Gesundheit für alle Menschen so verwendet wird?
Also genau die Fragen, die ich eben im Detail angesprochen habe, sind für Verdi ein ganz zentrales Thema. Verdi ist ständig in den Fragen unterwegs. Verdi versucht an vielen Orten ständig die Situation zu retten. Also hier und da sozusagen, wo es am meisten brennt. Und Verdi hat auch klare politische Forderungen, eben diese kostendeckende Finanzierung der Gesundheitsleistung und zum Zweiten eben natürlich auch eine Mindestpersonalbemessung, egal ob tariflich oder gesetzlich. Wir haben jetzt bei uns vor Ort nochmal Anträge für die Konferenzen, die jetzt in Verdi vorstehen, also Organisationswahlen fangen ja ganz neu an für Verdi, die alle 4 Jahre sind, haben wir auf den Weg gebracht nochmal, dass Verdi auch bundesweit und an vielen Stellen möglichst auch vor Ort dafür zusieht, dass gesellschaftliche Bündnisse an dieser Frage zustande kommen, eben nicht nur Gewerkschaften alleine, sondern Sozialverbände, Selbsthilfegruppen, vielleicht auch Träger von Krankenhäusern, Patientinnen, Patientenorganisationen, dass man gemeinsam diese Auseinandersetzung führt. Es gibt genug, die betroffen sind und es gibt genug, die auch in unserer Weise darüber sprechen und die Forderungen haben. Das große gemeinschaftliche Vorgehen an dieser Frage gegen die Bundesregierung, gegen die erneuten Sparprogramme und auch gegen die bisherigen Sparprogramme, dafür wird es höchste Zeit. Und wir hoffen, dass das auch innerhalb der Gewerkschaft eine so breite Basis findet, dass nicht nur hier und da die einzelnen Kämpfe an den Stellen geführt werden, sondern dass wirklich eine bundesweite Kampagne daraus wird. Das ist bitter nötig.
Ja, diese solidarische Zusammenarbeit als Vernetzung, die gesamte Beteiligte, die sich profitieren von Gesetzänderung oder ganze Sachen, die du erzählt hast. Wie kann Gewerkschaft es Federführung durchführen?
Also die Forderungslage ist völlig klar und die beiden Sozialverbände, SOVD und VDK, deren Forderungen sind völlig kompatibel mit Verdi und du hast vor Ort an vielen Stellen, wo es eine Auseinandersetzung um Kliniken gegeben hat und gibt, sind diese Forderungen, ordentliche Finanzierung und Mindestpersonalbemessung ständig auf der Tagesordnung. Es gibt auch Beispiele längst, wie zum Beispiel in der Stadt Celle, Allgemeines Krankenhaus, dass da ein Stück weit eine Bürgerbewegung entstanden ist oder am Entstehen ist, muss man sagen. Es hat bei einzelnen Aktionen haben sich Leute einfach vorm Krankenhaus hingestellt und mit dem Personal und sich daran beteiligt, an den Protesten gegen irgendwelche Sparmaßnahmen. Also es gibt eine ganze Reihe solcher lokalen Beispiele. Und daraus muss die Gewerkschaftsführung lernen und das wieder zum zentralen Thema machen. Und ich denke mal, viele andere Gruppierungen werden offen dafür sein. Zum Thema Gesundheitswesen gibt es ja auch längst Bündniserfahrungen auf Landes- und auch auf Bundesebene. Das gilt es wieder zu beleben und in den Mittelpunkt zu stellen. Also Freundschaft mit dieser Bundesregierung in diesen Fragen zu haben, da sehe ich überhaupt keinen Anlass für. Alles, was da im Moment rauskommt, klingt nur noch schädlicher für Patientinnen und Patienten wie für Beschäftigte.
Gut, außer diese Themen, die du besprochen hast, was planst du und was plant Gewerkschaften, die du mitarbeitest, für jetzt Jahr, das wir vor uns haben? Was ist jetzt genaue Themen, die so Gewerkschaft beschäftigt ist mit und du auch dafür planst?
Ja, vielleicht will ich noch so einen Rückgriff machen. Es gibt so Erfolge, die ziemlich klein aussehen. Die will ich gerne noch mal vorher benennen.
Ja, bitte.
Es ist ja, also mit Flächentarifverträgen wird es ja immer weniger und man muss gegen viele einzelne Firmen Tarifverträge durchsetzen, Betriebsräte gründen. Das ist ziemlich schwierig. Im Moment läuft die Phase, alle 4 Jahre gibt es einen Zeitraum, also bis Ende Mai, wo Betriebsräte gewählt werden, aber neue Betriebsräte, wo es noch nicht hier der Fall ist, das ist natürlich jederzeit möglich. Da hat sich jetzt gerade in dieser letzten Zeit viel getan. Der Einbruch der AfD innerhalb von Gewerkschaften oder mit eigenen Listen ist nicht besonders erfolgreich gewesen, zeigt sich schon. Das ist auch sehr gut so. teilweise in kleineren Bereichen Tarifverträge durchsetzen. Also ein halbwegs großer Betrieb bundesweit und über die Grenzen hinaus ist zum Beispiel die Firma Centerparks, also die Tourismusgeschäft machen. Da ist dann beispielsweise in Bisping, Tourismusort im Norden der Lüneburger Heide, in der Gastronomie und in anderen Bereichen über eine Aktion, die mehrere Jahre lang ging, für die 200 Beschäftigten erstmals ein Tarifvertrag durchgesetzt worden. Also eine Branche, wo es ganz schwer ist, was durchzusetzen. Die Kolleginnen und Kollegen von der NGG-Gewerkschaft haben das, wie ich finde, ziemlich gut gemacht. Wo wir, glaube ich, ziemlich erfolgreich, zumindest in der Mobilisierung und Thematisierung sind, ist das Niedersächsische Kindertagesstättengesetz. Wir haben eine Situation, dass die Regelgruppe 25 Kinder, eine Erzieherin und eine mit einer geringeren Qualifikation darin arbeitet. Da kannst du dir ausrechnen, wie viele Minuten eine Kita-Beschäftigte für ein Kind zur Verfügung hat. Kinderarbeit ist Beziehungsarbeit, das ist also sehr gering. Die Forderungen sind sehr alt. Seit rund 20 Jahren streiten wir für bessere Bedingungen. Ein paar Sachen sind geregelt worden. Aber jetzt muss sozusagen der große Druck passieren, nachdem die vorherige Landesregierung 2013 auf eine Volksinitiative in Niedersachsen hin zugesagt hat, hier Verbesserungen zu machen, ist der bisherigen Landesregierung als erstes eingefallen, schon im Wahlkampf davor, die Eltern die Kita-Beiträge freizustellen, was sicherlich richtig ist, aber wo sie Schwierigkeiten haben, ranzugehen, die Qualitätsstandards zu verbessern, einen besseren Personalschlüssel, kleinere Gruppen, mehr Zeit für die inzwischen sehr schwer gewordene und aufwendig gewordene Arbeit des Kita-Personals, also Verfügungszeiten für Fortbildung, für Elternarbeit, für Vorbereitungsarbeiten und so weiter. Da haben wir einen langen, intensiven Katalog. Uns ist es vor den Landtagswahlen gelungen, in mehreren Orten das nochmal gut zu thematisieren und öffentlichen zu machen. Am Jahresanfang den neuen Kultusminister damit zu überraschen, dass er sich wirklich gestellt sah und dazu ein paar Dinge sagen musste. Viel Lob für die Beschäftigten in den Kitas, aber noch kein Versprechen, was ordentlich durchzusetzen. Und wir sind jetzt gerade in der Phase, wo die Landesregierung sehr schnell ein neues Kita-Gesetz durchziehen will. Wir sind gespannt darauf, was sich da noch tut, ob unseren Forderungen ausreichend nachgekommen wird. Es finden gerade in den Tagen direkt vorm 1. Mai mehrere Veranstaltungen dazu noch statt, um auf die Landesregierung Druck zu machen. Also bei den öffentlichen Diensttarifrunden hat sich auch gezeigt, dass Erzieherinnen und Erzieher, die mitgestreikt haben, nicht Plakate zur Tarifrunde mitbrachten, sondern Plakate zur Verbesserung des Kindertagesstättengesetzes, ihrer Arbeitsbedingungen und der Bedingungen für den pädagogischen Umgang mit Kindern und auch Eltern. Da ist eine ziemliche Bewegung, wo ich so auch sagen würde, da sind mindestens zwei Gewerkschaften und ein landesweites Bündnis ganz gut am Ball. Aber bei diesen Großkoalitionsregierungen weiß man nie, bevor es unterschrieben ist, was man durchgesetzt hat.
Welche Kräfte sind beteiligt in diesen Bewegungen, die du erzählt hast? Zum Beispiel bei dieser Kita-Geschichte. Sind Eltern auch dabei oder nur Erzieherinnen und Erzieher?
Und Gewerkschaften? Ja, also wir haben es bei uns vor Ort als Verdi aufgegriffen. Ich bin da ja auch der zuständige Ehrenamtliche und haben von Anfang an gleich Eltern mit auch im Boot gehabt, die sehr wohl große Einsichten darin hatten, dass es nicht reicht, die Elternbeiträge abzuschaffen, sondern auch die Bedingungen, die Qualitätsstandards zu verbessern. Es gibt das Bündnis für Kinder und Familien in Niedersachsen. Das fällt nicht ständig so groß auf, aber das hat noch eine kunterbuntere Zusammensetzung. Da sind außerdem Beschäftigten eben auch Eltern dabei, sind Frauenorganisationen, sind Kinderschutzbund und vielerlei Organisationen sind dabei, die das mittragen. Verdi macht allerdings manchmal dann doch etwas stark im Alleingang, obwohl die Forderungen völlig identisch sind. Aber so schlecht sieht es nicht aus, dass wir jetzt auch kurzfristig was gegenüber dem Kultusministerium, dem Landtag, der Landesregierung durchsetzen können.
Wie ist Zusammenarbeit von Verdi als Gewerkschaft und Bevölkerung vor Ort? Wie gegenseitig sich unterstützen?
Ja, es gibt ja eine relativ neue Entwicklung bei Verdi, was sicherlich auch mit Personaleinsparung von Hauptamtlichen bei Verdi zu tun hat, aber dessen Wert auf sogenannte Ortsvereine gelegt wird. Also die Stadt Hannover hat...
Das ist Zwangs- oder ist nein. Bewusste?
Nein, es gibt natürlich auch ein großes Interesse der Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wir machen in den ländlichen Bereichen, haben wir diese Ortsvereine schon längst. Also jedes Verdi-Mitglied, das vor Ort wohnt oder arbeitet, hat das Recht, sich den Ortsvorstand zu wählen oder auch darin mitzuarbeiten. Und da diese Ortsvorstände suchen sich unterschiedliche Themen aus. In den Großstädten sind diese Ortsvereine so nicht ausgeprägt, weil da der hauptamtliche Apparat einfach auch sichtbarer und größer ist. Aber die Ortsvorstände haben häufig Blick genug. Jedenfalls, also für uns würde ich das behaupten und für den Erfahrungsbereich, den ich so in der Umgebung kenne, auch, das, was sozusagen die großen und bewegenden Themen, die auch vor Ort vorkommen, dass wir da eingreifen damit. Also diese Geschichte mit der Ladenöffnung oder diese Kita-Geschichte, die ich erzählt habe, ohne die Verdi-Ortsvereine wäre da nichts in Bewegung gekommen. Darauf zu warten, dass aus der nächsten Großstadt der zuständige Hauptamtliche anreist und neben der betrieblichen Betreuung auch diese politische Arbeit macht, die Bewegung in Gang zu bringen, Bündnisse herzustellen, das können die Leute, die vor Ort leben, natürlich viel besser. Und es funktioniert zunehmend gut, muss man auch in anderen Bereichen sagen. Also Lehrte in der Nähe von Hannover hat einen sehr aktiven Verdi-Ortsverein, die sich um vielerlei Themen kümmern. Für die Lüneburger Heide kann ich das für alle 6 Landkreise, die es da gibt, sagen, ist das so. Und ich nehme zunehmend wahr, dass bei anderen diese Art Arbeit auch ist. Klar, das hat damit zu tun, ist meine Einschätzung, dass Verdi weniger Hauptamtliche auf Dauer vorhalten kann. Aber es hat auch damit zu tun, dass es ausreichend ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen gibt, die Lust darauf haben, an diesen Stellen aktiv zu werden, um einfach ihre Lebensbedingungen vor Ort und die ihrer Mitmenschen verbessern zu helfen.
Und das hilft dabei, dass Gewerkschaften, zum Beispiel Verdi, auch mehr demokratisiert wird und auch von diesen hierarchischen Strukturen ein bisschen horizontal wird?
Naja, erstens, Verdi und alle anderen Gewerkschaften sind demokratisch. Allerdings.
Habe ich gesagt, demokratischer.
Ja, sind demokratisch aufgebaut und reagieren dann natürlich häufig sozusagen auch ein Stückchen zentralistisch, also demokratisch zentralistisch. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn du große, breite Arbeitskämpfe führen willst, dann brauchst du auch den zentralistischen Anteil der Gewerkschaft. Anders ist es nicht zu bewerkstelligen, zu einem großen Flächenstreik hinzukommen. Das ist sicher richtig. Auf der anderen Seite muss an der Basis sehr viel Demokratie vorhanden sein. Die Behinderungen, die es in früheren Jahren bei Einzelgewerkschaften gegeben hat, werden zunehmend abgestellt. Das ist positiv zu vermerken und das schafft ein stärkes Selbstbewusstsein der ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, sich einfach um ihre Belange, zumindest in dem überbetrieblichen Bereich, selber zu kümmern. In den betrieblichen Bereichen sieht es natürlich sehr, sehr unterschiedlich aus, was aber auch damit zu tun hat, welche Stärke hat so eine Belegschaft in einem Betrieb, welche Bedingungen herrschen da, das kann sehr unterschiedlich sein. Das würde ich nicht pauschal beschreiben wollen. Klar, demokratischer geht immer. Ich finde, dass wir zumindest in Verdi auf einem ziemlich guten Weg sind. Ende ist noch nicht, was innergewerkschaftliche Demokratie ist. Da ist noch mehr möglich.
Kommen wir nochmal zurück. Bist du mit dem Rückblick jetzt fertig? Alle Punkte, ja. Die du erzählen wolltest, ist schon gesagt oder noch musst du was ergänzen?
Ja, ich würde doch noch eine Geschichte ergänzen. Was die AfD betreibt, ist ja nicht nur rassistisch, sondern ist im hohen Grade wirtschaftsliberal. Da kann sich die FDP noch eine Scheibe von abschneiden. Und solche Leute und solche Gruppen gibt es halt überall. Und überall entsteht auch Widerstand dagegen. Es gibt natürlich auch spezifischen gewerkschaftlichen Widerstand dagegen, nämlich diese neoliberale Seite auch sich damit zu beschäftigen, das öffentlich zu machen, was da alles sozusagen an Sparprogrammen angedacht ist, die gerade auf Kosten der kleinen Leute gehen, für die AfD und andere Rechte überhaupt kein Rettungsanker sind. Wir haben festgestellt, dass bei den Betriebsratswahlen in Teilen der Automobilindustrie die AfD geringe Erfolge erzielt hat, dass woanders sie sich allerdings nicht so doll durchsetzen konnte. Was aber ein Problem ist für uns auch vor Ort und wo wir Niederlagen und Erfolge gleichzeitig haben, da in der Lüneburger Heide, wenn wir über rechte Szene Informationsveranstaltungen machen wollen, dann kassierten wir jetzt schon zweimal hintereinander bei der Stadt Bad Fallingbostel ein Raumverbot. Das ist eine Geschichte, die geht eigentlich gar nicht. Eigentlich müssen sie uns öffentliche Orden anhängen dafür, dass wir diese Arbeit machen. Nein, wir kriegen Raumverbot, weil wir die Nazi-Szene auch benennen, weil wir uns inhaltlich mit auseinandersetzen. Das ist uns jetzt zweimal allein in der Stadt Bad Fallingbostel passiert. In anderen Orten hast du es, dass sich manchmal Leute drumherum drehen. Maßgeblich ist bei vielen lokalen Bündnissen, das ist nicht nur in der Stadt Hannover zu beobachten, sondern das ist auch an vielen Stellen in der Provinz zu beobachten. Für uns würde ich das auf jeden Fall so sehen. Naja, man lobt sich ja auch selber, dass wir Macher und Motor sind für politische Bündnisse gegen rechts. Wir hatten letztes Jahr auch in Walsrode ganz kurzfristig bekannt gegeben, mitten in der Sommerzeit, den Landesparteitag der AfD innerhalb weniger Tage und die meisten Leute waren auf Urlaub. Es ist uns trotzdem gelungen, ein ziemlich breites Bündnis und über 300 Leute Demonstrationen in der kleinen Stadt hinzukriegen. Das fanden wir schon selber ziemlich erstaunlich, dass uns das so gelungen ist, obwohl, und jetzt wird es völlig verrückt, sich der gesamte Stadtrat, man muss dazu sagen, die Linke ist nicht mehr im Stadtrat vorhanden, also Grüne, Wählergemeinschaft, CDU, SPD, FDP und natürlich die AfD, sich einig waren, dass man nichts gegen den AfD-Parteitag unternimmt vor Ort, weil man würde ihn aufwerten. Kann man einen Landesparteitag überhaupt noch aufwerten? Da ist doch sowieso aller öffentlicher Blick drauf. Also hochgradiger Unsinn. Wir haben uns freundlichst mit all denen vom Stadtrat angelegt. Die Bürgermeisterin hat die Einladung, auf unserer Demo zu reden, selbstverständlich abgelehnt. Wir haben eine gute Presse gehabt und haben eine gute Beteiligung gehabt, trotz vielerlei Erschwernisse auch bei den Auflagen für die Demonstration. Also wo wir überall gehen und stehen konnten, das war schon, man hat uns versucht, sehr weit vom Veranstaltungsort abzuhalten. Das ist so ähnlich wie diese Raumverbotsgeschichten. Das werden wir uns künftig alles nicht mehr gefallen lassen. Das haben wir in den Bündnissen, die es vor Ort gibt, auch so miteinander festgelegt. Eben weil das auch eine soziale Frage ist. Ich denke, wir werden an der Stelle noch eine ganze Ecke erfolgreicher sein, als wir es in den letzten 2-3 Jahren waren.
Das war erfreulich, dass du gesagt hast, dass AfD im Gewerkschaft keine Chance hat. Ist das sicher, dass AfD trotz ganzer populistischer Sachen, die so mitbringt und täuscht, auch dass in Gewerkschaft keine Chance hat und wenig Einfluss oder gar keinen Einfluss? Wie kannst du es schätzen?
Naja, das ist schwer zu sagen. Auf der einen Seite sagen diese regelmäßigen Untersuchungen, die große Institute machen, dass Gewerkschaften ähnlich wie Kirchen einen hohen Prozentanteil von Menschen haben, die eine rechte Bewusstseinslage haben, die auf dem AfD-Ticket fahren, entsprechend ihre Weltanschauung haben, dass das höhere Prozentanteile sind als, nicht viel, aber ein Stückchen höher als in der Gesamtbevölkerung. Das sind eigentlich schlechte Zeichen. Im Funktionärskörper hast du das selten bis gar nicht, muss man sagen. Das ist sehr gut, ist auch in unterschiedlichen Gewerkschaften ein bisschen unterschiedlich angelegt. Dass es diesen Funktionärskörper gibt und dass es da eine eindeutige Haltung gibt, ist schon mal gut. Wo man gar nicht genug tun kann, ist Aufklärung darüber zu treiben, dass Gruppierungen wie AfD oder Pegida oder wie sie alle heißen, eine Programmatik haben, die eher Arbeiter, Arbeiterinnen feindlich ist, die unsozial ist. Da kann man gar nicht genug aufklären. Da siehst du auch manchmal so Blinklichter im Gehirn klicken dann ganz plötzlich in so Diskussionen. Es gibt natürlich viele Unbelehrbare, auch unter unseren Mitgliedern, die gar nicht mehr für Argumente zugänglich sind. Da hilft dann nichts mehr. Da hilft eigentlich nur noch sozusagen breite politische Bündnisse hinzukriegen, AfD und andere in ihrem Auftreten zu verhindern. Das ist uns vielerorts auch gelungen vor anderthalb Jahren, als die AfD im Staat war, auch in Niedersachsen viele Veranstaltungen vor den Kommunalwahlen verhindern konnten, quer durch Niedersachsen. Das ist schon eine gute Geschichte. Ja, was tun ist eigentlich sozusagen aufklären, Stärke zeigen, sie nicht durchkommen lassen, kreative Methoden sich dazu einfallen lassen. Da gibt es einiges, dass die Gewerkschaftsjugend und andere sind, was kreative Methoden sind, auch ziemlich gut aufgestellt.
Ich muss betonen, weil du am 1. Mai sehr beschäftigt bist und überall hast du die Redebeiträge und auch Teilnahme in Fest und Kampf, wie du sagst. Deswegen haben wir die Sendung aufgezeichnet. Und jetzt gehen wir weiter. Du hast über den Rückblick erzählt. Und jetzt, was plant ihr als Arbeiteraktivist und Aktivistinnen auch, die dabei sind? Was habt ihr vor?
Naja, es gibt natürlich große und kleine Fragen. Zu den großen Fragen der Gewerkschaften gehört sicherlich das Umgehen mit der Digitalisierung und dass ausreichend Mitbestimmungsrechte da wahrgenommen werden können, Schutzrechte für die Beschäftigten. Da bin ich nun gerade nicht der Spezialist. Eine ganz große Frage ist, die wir uns aber an vielen Orten kümmern müssen, weiterhin ist die Frage der Rentenpolitik. Das Thema ist überhaupt nicht erledigt und angesichts der großen Koalition sind wir gar nicht zufrieden. Also das gewerkschaftliche Ziel ist ja erstmal auf 48% wiederzukommen der Rentenzahlung. Das kann natürlich noch nicht das Ende der Stange sein, sondern Existenzsicherung muss überall sein. In der Rente muss die Rente muss also höher liegen. Dafür werden wir kreative Aktionen hoffentlich wieder durchführen können. Das ist, was uns im letzten Jahr gut gelungen ist. Existenzsicherung, da geht es auch an die Frage von jungen Leuten, die in der Berufsausbildung sind. Es gibt immer noch Berufe, die verschult sind oder wo gar privat bezahlt werden, Schulgeld bezahlt werden muss. Das muss andersrum sein. Die müssen sozusagen sowas wie BAföG-ähnliches mindestens kriegen, am besten aber in einer existenziellen Höhe. Existenzsicherung in Form von Lohnzahlung natürlich auch für Auszubildende in den Betrieben. Das ist das, was in verschiedenen Einzelgewerkschaften auch diskutiert wird. Und wir müssen dringend in große, überwiegend prekäre Bereiche rein, wie Amazon beispielsweise. Amazon hat in Winsen-Luhe, kurz vor Hamburg, ja ein großes Lager eingerichtet, hat Riesenzahlen an Beschäftigten zu unterschiedlichsten Bedingungen da. Verdi ist da schon lange am Machen. Jetzt wird es vor den Toren Hannovers und vor den Toren von Bremen sind große Amazon-Einrichtungen geplant. Da werden wir mit Sicherheit auch aktiv am Ball sein. Da geht es erstmal überhaupt Kolleginnen und Kollegen für die Gewerkschaft zu gewinnen, erstmal einen Fuß in den Betrieb reinzukriegen, was gar nicht so einfach ist. Ein Dauerthema ist auch, wir haben in der Heide viele Freizeitparks. Der bekannteste dürfte der Heidepark sein oder Serengeti-Park, Magic-Park, Weltvogelpark und. Da gibt es auch Beschäftigte, die in der Regel keinen Tarifvertrag kennen. Bei der Merlin Group ist ja schon an verschiedenen Stellen vor einigen Jahren durchaus für sowas gestreikt worden, in einigen größeren Städten sind. Merlin Group ist sozusagen europaweite Firma, die viele solcher Eventunternehmen vor Ort hat.
Und funktioniert dort Mindestlohn auch?
Gesetzlicher Mindestlohn gehen wir von aus, dass es funktioniert. Wir können es nicht überall kontrollieren. Wir gehen aber von aus, obwohl viele Saisonbeschäftigte da auch sind, da trauen sich, glaube ich, solche relativ großen Unternehmen dann doch nicht mit Mindestlohn noch zu schummeln. Das machen, glaube ich, eher so die Kleinen, die denken, sie kommen irgendwie so durch und die auch nicht so hohe Profitraten haben. Kleine private Unternehmen eher. Da müssen natürlich, was das Thema Mindestlohn angeht, die Kontrollen enorm ausgebaut werden. Kontrollen heißt, eine unabhängige staatliche Instanz muss die Kontrollen machen. Die Hauptfrage ist, bei der wir sozusagen ständig und immer alle am Ball sein müssen, ist natürlich die Frage, aus welchem Geld zahlt eigentlich dieser Staat Daseinsvorsorge für uns, die Steuerfrage. Wir wollen eigentlich, ich bring's mal auf den ganz pauschalen Punkt, dass Vermögensmilliardäre und Einkommensmillionäre deutlich stärker zur Steuer herangezogen werden, als das jetzt der Fall ist. Vergangene Regierungen haben ja diese Steuersätze gesenkt. Das geht gar nicht. Die staatlichen Einnahmen, ganz viel nehmen sie aus der Mehrwertsteuer. Das heißt, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher letztlich das Geld aufbringen oder einfach sozusagen von den Lohnabzügen die Steuer. Das ist ja was Wesentliches, was in die Staatskasse reinfließt. Also das muss sich dringend wieder umdrehen, dass das Kapital auch die Steuern fließt. Und eben, dass nicht so wie bei uns in Bomlitz die riesen Chemiekonzerne das machen, dass sie fast gar nichts mehr vor Ort an Steuern zahlen, sondern international die Gelder verschieben können und so. Da haben Gruppen wie ATTAC natürlich eine gute Vorreiterrolle, indem sie Modelle klar gemacht haben, wie man trotzdem in die Kasse dieser großen Konzerne kommen kann, wie man international Konzerne besteuern kann, wie das praktikabel ist. Mit solchen Fragen werden wir uns mehr auseinandersetzen müssen. Auseinandersetzen heißt bei vielen Punkten im ersten Schritt natürlich erstmal sich darüber klug zu machen, Veranstaltungen dazu zu machen, Menschen dafür zu gewinnen, diese Fragen aufzunehmen, so zu sehen, wie sie Gewerkschaften, ATTAC, Compact und andere Gruppen sehen. Und dann eben auch zu einem zweiten Schritt zu praktischen Maßnahmen auch zu greifen. Wir haben häufiger schon vor Büros von CDU oder SPD gegen Freihandelsabkommen und andere Dinge ihnen nicht nur zu Weihnachten große Geschenkpakete für die Tür gestellt. Da steht dann zum Beispiel Hartz IV für Merkel drauf oder sowas, ne? Also dass ein bisschen Spaß und kreativ dann auch ist, dass eine gute Öffentlichkeit hat, eine gute Aktion ist, gut für die Meinungsbildung vor Ort ist. Solche Geschichten werden wir auch zu den ganz großen Fragen wie die Steuerfrage oder Gesundheitswesen noch mehr machen müssen. Wir haben einiges in petto, das wir anzuwenden wissen. Eine ganz tolle Klinikszene, die wir auf der Straße häufig inzwischen aufgeführt haben, kann man zu zweit machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und Gewerkschaften selber in ihren Apparaten, für Verdi kann ich das eindeutig sagen, für den DGB auch an vielen Stellen und das gilt sicherlich auch für ein paar andere Gewerkschaften, vielleicht sogar für alle, das Gucken, kreative Aktionen zu machen, vorzukommen in der öffentlichen Meinungsbildung, indem man einarmigen Handstand auf der Kirchturmspitze macht und nicht nur einen Text irgendwo ablässt, das ist ganz wichtig für Meinungsbildung. Da werden wir ganz sicher vorankommen, weil da rennst du in Gewerkschaftsapparaten inzwischen offene Türen mit ein, weil sie sehen, es geht nicht anders. Wo die Tür noch nicht ausreichend offen ist, ist einfach in den neuen Medien entsprechend vorzukommen. Das ist noch ein großes Problem. Da gibt es hier und da Internetauftritte, da sind Filme aus gewerkschaftlichen Kämpfen bei YouTube zu finden und andere Dinge mehr. Aber es ist sozusagen, Gewerkschaften haben sich das offensichtlich noch nicht als zentrale Aufgabe vorgenommen, das Flächendecken zumindest bundesweit sowas hinzukriegen, dass die Menschen, die nicht mehr ins Papier gucken, und die nicht mehr bewusst die Internetseite der Gewerkschaft sich angucken, dass sie trotzdem auf sowas stoßen und damit konfrontiert werden, sich auseinandersetzen können mit jedem Gerät, das sie in der Hand haben. Das leicht zu finden und leicht zu handhaben ist, zu kommentieren ist und so weiter. Wir erleben auch bei den Auseinandersetzungen vor Ort um dieses Raumverbot, um diese Nazi- und Rassistentreffen, die wir alle gehabt haben, die Facebook-Seiten, die so lokal eingerichtet werden und viele Beteiligte haben, die großen Facebook-Seiten, also Walsrode Klatsch und Tratsch heißt eine oder sowas, Pfalling-Bostel gestern, heute Morgen, da sind unendlich viele Leute, die rechte Szene macht sich da auf eine ganz ekelhafte Weise breit. Also ich bin in den letzten Monaten unmengenweise wegen antifaschistischer Tätigkeit beleidigt, beschimpft und sowas alles worden. Das muss gewerkschaftlich und antifaschistisch sozusagen stärker genutzt werden, wo sich viele dran beteiligen können, dass du nicht auf so einer Facebook-Seite dann verloren gehst unter lauter rassistischen Beiträgen und sowas alles. Das sind Meinungsbildungsdinger, die da laufen. Und jede Technik ist so gut, wie wir sie nutzen. Für uns und für unsere Politik, unsere soziale, solidarische Politik nutzen.
Du hast auf sehr wichtigen Punkt so Finger gelegt und gezeigt, diese Medium, die Gewerkschaften verpassen. Heute ist natürlich Schriftmedien immer noch gut und wichtig, aber nicht einzige ist. Und die anderen benutzen andere Medien. Zum Beispiel habe ich gehört, dass AfD hat eigene Studio. Mhm. Die sind schlau und machen es. Aber ja. Gewerkschaften immer noch haben kein Fernsehstudio, das selber daran drehen und selber eigene Themen mit Beteiligung von vielen da mit Videos und Studio und auch Fernsehen, eigenes Fernsehen haben. Mhm. Warum Gewerkschaften nicht wirklich so daran denken und nicht wichtig finden? Damals bei Radio Flora haben wir versucht, dass Gewerkschaften Bedeutung von Radio, eigenes Radio, dass Gewerkschaft selber Radio hat, wartet nicht, dass Journalisten, Journalistinnen kommen und Fragen thematisieren, sondern selber die Themen rüberbringen. Das haben es bis jetzt verpasst. Und deswegen auch wundern sich, dass Jugendliche sich nicht so viel interessieren für Gewerkschaftsarbeit und so. Deswegen jetzt vielleicht eine Chance ist, dass Merdat Payan, der jetzt neue Vorsitzende von DGB ist und hat gesagt, wir wollen uns öffnen zu Jugendlichen mehr und ein paar Aspekte hat schon gezeigt. Siehst du Chance darauf, dass, wie du auch gesagt hast, dass neue Medien mehr benutzt werden und vielleicht in Zukunft sehen wir Gewerkschaft, Sendung, Gewerkschaft, Fernsehen, das direkt mit Gewerkschaft, Bevölkerung Kontakt nimmt und die Themen thematisiert und mitbestimmt, mitredet und ganz die Sachen, die du besser weißt, weil du auch Radioarbeit gemacht hast und jetzt schaffst du es nicht mehr. Und wollte ich auch fragen, was machst du mit deiner Sendung? Was ist das? Merdat Payan ist neue Chance für DGB, dass sich öffnen nach draußen und neue Medien besser nutzen?
Also erstmal muss man sagen, das ist erstens selbstverständlich ein Dilemma, dass Gewerkschaften nur hier und da neue Medien ausreichend und gut nutzen, da wo Leute sagen, ich muss es einfach machen, vor Ort an verschiedenen Stellen. Das ist auch gut, dass es solche Motoren gibt, weil sowas muss natürlich auch wachsen. Dass Gewerkschaften es aber bisher fast verschlafen haben, das in größerer Breite hinzukriegen, ist ein außerordentliches Dilemma, selbstverständlich. Aber es hat mit verschiedenen Dingen, denke ich, zu tun. Erstens ist das vielleicht sogar verlassen, aber das Anbaggern einfach von politischen Parteien häufig der übliche Weg, immer noch eigene politische Interessen weiterzuverfolgen, indem man mit der Bundesregierung, mit Abgeordneten spricht, ins Gespräch kommt, sie zu Konferenzen einlädt, dies und das und man hofft, dass es unterschiedlich stark in den Einzelgewerkschaften ausgeprägt, sich damit politisch auch durchzusetzen. Daraus kommt automatisch der Verzicht, eigene Medien zu benutzen. Mehrdad Payandev ist jetzt der neue Vorsitzende für DGB Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt. Hat sehr in diesen ersten Wochen und Monaten deutlich gemacht, dass es darauf ankommt, sozusagen auch die großen wirtschaftlichen Player anzugreifen und deren Politik und die Politik, die für sie gemacht wird, also das, die Profitmaximierung der Konzerne anzugreifen, die Steuerpolitik der Regierung, was ich gerade eben mich drüber ausgelassen habe und. Und Mehrdad ist auch jemand, wo ich denke, der dafür steht, Jugendliche sozusagen für Gewerkschaften stärker zu interessieren. Das eine Punkt ist, mit neuen Medien einfach auch was zu machen. Ich habe da einfach Hoffnung, mehr kann ich nicht sagen, dass da was passiert. Also die vielen Gewerkschaftssekretäre, die es gibt, gerade bei den Einzelgewerkschaften, haben schlicht und einfach gar keine Zeit dafür, noch irgendwas über ihre direkte betriebliche Betreuung oder über Recht- und Beratungsgeschichten hinaus zu machen. In den Einzelgewerkschaften gibt es gar keine Kapazitäten dafür. Die Gewerkschaften haben nicht mehr diese dicke Kohle, für solche Fragen darüber hinaus noch Leute zu beschäftigen. Klar, es ist immer noch ein Stück Entscheidung, aber tendenziell ist das so. Sie müssten den DGB besser bestücken, damit er solche Sachen machen kann. Vielleicht kann man sogar was mit Drittmitteln machen, dass man unabhängige Gelder kriegt, ohne dass Werbeeinfluss oder sowas damit drin ist. Das wird natürlich gar nicht gehen. Und an Jugendliche ranzukommen, so heißt das ja immer so schön, das ist allerdings noch eine ganz andere Frage. Die ältere Generation kennt zum großen Teil noch Arbeitsverhältnisse, die unbefristet sind, die tariflich sind, die sozial in verschiedenster Weise gesichert sind. Heute hast du zunehmend einen Arbeitsmarkt, der junge Leute stärker trifft als ältere, wo gar nichts mehr geregelt ist, wo du alle Nase lang dir einen neuen Arbeitsplatz suchen musst, wo du mal wieder zwischendurch ein Praktikum machst, erwerbslos bist, scheinselbstständig, Leiharbeit machst und. Es gibt ja eine unendliche Menge an prekären Beschäftigungsarten heute. Und als junger Mensch eine Perspektive auf so einen gesicherten, sozialen, tariflich abgesicherten, unbefristeten Job, das ist ja schon fast die Ausnahme. Also auf dem Gesamtarbeitsmarkt ist es fast die Hälfte, die nicht mehr ordentliche Jobs sind, wie man das so, nur ordentliche Ausbeutung sind, sondern die sozusagen diese prekären Spezialitäten dann alle haben. Das ist ungeheuer viel. Gewerkschaften haben den Draht meines Erachtens noch nicht ausreichend raus, genau in diesen prekären Bereichen Politik zu machen, Interessen wahrzunehmen, Interessen zu organisieren. Amazon ist das Beispiel im Verdi-Bereich, wo das passiert, wo da jetzt viel gemacht wird. Das wird man noch an viel mehr Stellen schlicht und einfach machen müssen, sonst verliert man die nächste Generation und das geht irgendwie gar nicht. Ein Ding, an dem wir seit geraumer Zeit vor Ort auch rumbaggern, ist, wenn ich eine Lokalzeitung aufschlage, scheißegal wo, dann lese ich mit schöner Regelmäßigkeit Artikel, dass die Schulen sich Mühe geben, Schülerinnen und Schüler ans Berufsleben, Erfahrung im Berufsleben machen zu lassen, wirtschaftliche Dinge zu vermitteln und so weiter. Da steht dann häufig dann in der Überschrift von so einem Artikel dann auf, wie schön es und erfolgreich es war, zu lernen, als Unternehmer zu agieren oder sogar Bankzocken zu trainieren. Das machen Schulen heute, das machen öffentliche Schulen, das verstehen die darunter, sozusagen die Arbeitswelt den jungen Menschen nahe zu bringen. Wir verstehen darunter, dass die jungen Leute ganz was anderes erstmal zu lernen müssen, auch in den Schulen oder in den Praktika oder begleiteten Geschichten außerhalb von Betrieben oder betrieblichen Geschichten, wo sie dringend lernen müssen, Interessenvertretung, was sind meine Interessen überhaupt, wo ist eine Gewerkschaft für gut, Jugendauszubildendenvertretung, Tarifvertrag, was ist ein Streik, den Grundwiderspruch von Kapital und Arbeit und all solche Sachen. Das ist ganz dringend, das muss auch in die Schulen rein und wenn die Schulen das nicht von sich aus können, dann müssen wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in diese Schulen rein, ist sowieso authentischer und besser. Das schaffen die Gewerkschaften nur vereinzelt, weil Schulen häufig ablehnen und weil Gewerkschaften auch nicht so viel Kapazitäten vorhalten, da junge Leute selbst damit reinzuschicken. Also ich als Alter bin da auch noch unterwegs an dieser Stelle. Bei solchen Gelegenheiten Und wir müssen unsere Partnergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft dafür gewinnen, dass sie in ihren Reihen das klar kriegt und da sich dafür stark machen, dass alle Gewerkschaften mit solcher Thematik in die Schulen reinkommen. Denn es ist ganz einfach. Wie viele von den jungen Leuten, die dann über diese Schulgeschichten lernen, Bankzocken oder Unternehmer zu sein oder Manager, wie viele von denen werden ihre Arbeitskraft schlicht und einfach abhängig verkaufen müssen oder gar prekär verkaufen müssen. Die Leute, die diese Spitzenjobs kriegen und dies Bankzocken dann durchführen oder managen eines großen Betriebes, das ist doch eine absolute Minderheit. Dafür müssen wir doch nichts machen. Wir müssen machen, was machen für die Mehrheit, dass die klar kriegen sozusagen, wie läuft es auf dem Arbeitsmarkt eigentlich ab? Was kann ich tun? Wie kann ich mich organisieren? Wie kann ich meine Rechte verteidigen oder durchsetzen? Wir haben sowohl beim DGB von vor Ort aus den kleinen ländlichen Bereichen wie auch bei Verdi jetzt nochmal Anträge auf den Weg gestellt, außer dass wir das vor Ort versuchen zu praktizieren, wo wir in Schulen kommen, Anträge auf den Weg zu bringen, dass Gewerkschaften Schwerpunkt darauf legen und da auch Geld reinpacken und insbesondere in der Jugendarbeit, dass diese Bewusstseins- und Informationsarbeit möglichst alle Schülerinnen und Schüler an Allgemeinbilden und an Berufsschulen auch wirklich erreicht. Das sowohl wie neue Medien ist ganz wichtig für die nächste Generation, sonst kann sich Gewerkschaften auf Dauer Stück für Stück abmelden.
Und ich muss ergänzen, Selbstbestimmung lernen.
Das ist Thema, noch so ein Spezialthema.
Genau, Spezialthema. Und besonders, das muss Gewerkschaft auch lernen, diese Selbstbestimmung, Selbstverwaltung. Im Kapitalismus, ja natürlich Kern von Gewerkschaften muss antikapitalistisch sein. Und jetzt sind weit weg von diesem Antikapitalismus.
Wir führen Verteidigungskämpfe.
Genau, ja. Und jetzt Gefahr in Kapitalismus ist mehr als jede Zeit, dass viele Firmen pleite gehen. Und die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sind auf der Straße. Ohne Verdienst, ohne alles. Und wie kann diese Kultur langsam Fuß fassen, dass wenn eine Firma in Gefahr ist, weil höher Lohne für Hochetage und für die Ebene, wo leitende Kraft und Arbeitnehmer kriegen nichts. Deswegen gehen sie zu Pleite. Die Kosten sind mehr als Gewinne, die haben wollen. Und dann, wenn Belegschaft selber Unternehmen übernehmen will, dann hat rechtliche Probleme hier bei diesem Kapitalismus. Wie kann Gewerkschaft diese Erziehung reinbringen, dass es möglich ist, dass wenn Gefahr gibt, dass eine Firma pleite geht, haben wir letzte Zeit viel gesehen, dass Belegschaft selber Verwaltung übernimmt und weiter mit weniger Kosten für die Firma weiterarbeiten und rettet ganze diese Branche. Überhaupt gibt es diese Kultur in Gewerkschaft, das in diese Richtung denken und unterstützen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die entscheiden, dass Verwaltung selber übernehmen in Firma.
Also ich kann mich an die 70er Jahre erinnern, da gab es ganz große europaweite Kampagnen für einige Betriebe, diese LIP Uhrenfabrik, die selbstverwaltet dann nach einer Pleite von den Arbeiterinnen und Arbeitern gemacht worden, wo es internationale Werbung in Gewerkschaften und linken Kreisen gab, die Uhren zu kaufen, ne, damit diese Firma funktioniert. Da gab es eine Reihe ähnlicher Beispiele, auch nach dem Ende der DDR gab es ein paar kleine Beispiele. Ich weiß nicht, was aus dieser Uhrenfabrik inzwischen geworden ist, man hört nichts mehr von.
Oder Fahrradfabrik auch gab es.
Ja. Es gibt, glaube ich, grundsätzlich zwei Entwicklungen. Also Inseln im Kapitalismus, wie lange können die sich eigentlich halten? Das wäre ja sozusagen ein ökonomischer Produktionsbetrieb als Insel im Kapitalismus. Die großen Konzerne haben viele Möglichkeiten, ihre Konkurrenz auszuschalten und platt zu machen. Das ist das eine, das ist schwieriger geworden. Und die Erfahrungen vergangener Jahre haben häufig gezeigt, aus diesen 70er, 80er Jahren, dass viele Betriebe dann entweder pleite gegangen sind oder sich genauso unangenehm kapitalistisch gebärden.
Ja, weil keine Unterstützung von Seiten
der Gewerkschaft. Naja, was heißt keine Unterstützung?
Was von Seiten Gesellschaft gekriegt?
Du musst innerhalb des Betriebes musst du dafür sorgen, dass sich da nicht eine neue betriebliche Elite rausbildet, genau, die nachher vom Profit am meisten profitiert oder sowas.
Genau,
ne?
Genau.
Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Das heißt ja sowas wie, das ist ja ganz praktische Arbeiterkontrolle im Betrieb und das dauerhaft im Rahmen von kapitalistischer Konkurrenzwirtschaft ist das mit Sicherheit auch nicht einfach. Von daher wundert es mich auch nicht.
Einfach ist nicht, aber möglich ist.
Aber nichtsdestotrotz, sag mal, muss man den Versuch ständig wieder neu starten, auch auf die Gefahr hin, dass es entweder in die Pleite geht oder eben, dass da was ganz schlimm Kapitalistisches wieder bei rauskommt bei solchen Betrieben. Ich meine, wir finden heute öffentliche Unterstützung für, wie heißt das, für Leute, die sich selbstständig machen. Start-ups, so heißt das heute. Also dich individuell oder in kleinen Gruppen selbstständig zu machen, das unterstützt die Industrie- und Handelskammer, öffentliche Kassen unterstützen das und sowas alles. Nach dem Motto, du hast keinen Job, wer macht dich selbstständig? Ne? Wenn da öffentliche Kohle reinfließt in solche Sachen, dann kann die öffentliche Kohle eigentlich auch...
Einzelunternehmer oder
Einzelunternehmer. Ja, dann kann öffentlich... Also wenn
das ist nicht die Lösung.
Nee, ich sage eben nicht. Aber wenn in solche sozusagen pur mit der kapitalistischen Ideologie versehenen Entwicklungen, sich selbstständig zu machen, öffentliche Gelder reingehen, dann müsste es doch erst recht möglich sein, öffentliche Gelder zu nehmen und sie in selbstverwaltete Betriebe reinzustecken. So, da muss natürlich dann auch, da muss dann auch sozusagen natürlich eine Kontrolle, eine Selbstkontrolle da rein. Nicht der Staat darüber kontrolliert, sondern dass es da Räte zu gibt, die das zu kontrollieren. Da gibt es die Diskussion dazu, ist zurzeit sehr mager, sehr dünn vorhanden, würde ich mal sagen. Ich kenne gar kein Beispiel zurzeit, wo es da eine größere Diskussion drum ging. Und viele haben eben ganz einfach auch im Hinterkopf die Erfahrungen vergangener Jahre, dass sie nicht alle positiv ausgegangen sind.
Aber es gibt Beispiele in Argentinien,
es gibt Beispiele in Mexiko.
Ja, ja. Und auch schon mal haben wir, auch Radio Flora war beteiligt mit Conti, das ja. Intraduc in Mexiko ja, ja. das gewonnen haben und immer noch als ja. Selbstverwaltungsfabrik weitergeht. Warum konnte nicht hier in Deutschland auch solche Projekte durchgesetzt werden? Und ich weiß, gibt es, aber sehr, sehr wenig und mit sehr wenig Unterstützung und Solidarität von Seiten Gewerkschaft und auch Gesellschaft.
Es gibt kleine Unternehmen, wo sich eine Handvoll Leute genossenschaftlich selbstständig gemacht hat und nach dem von dir angestrebten Verfahren auch den Betrieb praktiziert. Immer in der Gefahr, entweder pleite zu gehen oder kapitalistisch in übelsten Maße zu agieren. Sie stehen im Wettbewerb mit den Großen und da stehen sie in den Industriezentren wie mitten in Europa natürlich in einer viel schärferen Konkurrenz und viel mehr unter Druck als manchmal Nischen, die man in Ländern wie Argentinien, wo man bestimmte Nischen einfach noch finden kann. So, das sind nicht sozusagen die hochkapitalistischen Länder, sondern sie sind nicht die armen Länder, aber sie stehen so in der Mitte irgendwo. Und da gibt es dann Bereiche sozusagen, wo man das dann machen kann und sich im Rahmen von Konkurrenz dann trotzdem halten kann. Natürlich ist da auch vielleicht eine ganz andere Bewusstseinslage dahinter, so einen Betrieb zu führen, wie sie zurzeit zumindest hier in Deutschland nicht mehr zu finden ist. das ist ein Problem. Ich weiß nicht, wie man da so schnell hinkommen kann. Ich kenne auch keine besondere aktuelle Diskussion zurzeit dazu. Mhm. Also klar, unterstützenswert, was in anderen Ländern läuft. Es gibt genug Leute, die gerade auch aus der Gewerkschaftsszene, die regelmäßig, so wie sie für Kubas, Milch für Kubas Kinder schenken, Geld spenden, auch für solche Projekte international Geld spenden. Das ist sozusagen, ist das ein schlechtes Gewissen oder ist das einfach die Hoffnung, dass solche Projekte, wenn sie in Argentinien und anderen Ländern sind, die wirtschaftlich zu unterstützen und eine Entschuldigung dafür, dass es sozusagen hier nicht so schnell hinzukriegen ist.
Okay, Charlie, erstmal vielen Dank, dass du in diesem Gespräch teilgenommen hast, trotz aller deiner Beschäftigungen. Und noch eine Sache wollte ich, und das Gewerkschaft nennt 1. Mai Tag der Arbeit. Aber du hast auch selber gesagt, du sagst Kampf und Fest.
Also
wie kommst du darauf?
Ich bin da ganz traditionell. Wenn ich eine Mai-Veranstaltung als DGB-Kreisvorsitzender eröffne, dann begrüße ich die Kolleginnen und Kollegen, die Gäste immer mit dem Wort, dass ich sie begrüße zum internationalen Kampf- und Feiertag der Arbeiterinnen und Arbeiter. So, manchmal erkläre ich das auch ein bisschen. Und danach fragst du ja jetzt letztlich auch. Also da bin ich erstens traditionell. Es geht um Männer wie Frauen. Der Begriff Arbeiter, Arbeiterin, dass diese Klassendefinition ist ja inzwischen schwieriger geworden. Aber ich glaube, da muss man dann einfach drunter stehen, verstehen, dass auch jemand, der eine Ein-Personen-Firma macht, unselbstständig und von Aufträgen von Großen abhängig ist, nur scheinselbstständig ist und da auch runter zu zählen ist. Genau wie jemand, der in einer Fabrik arbeitet, wer Erzieherin ist oder im Verkauf arbeitet, ja. Wer in der Schule lehrt, genau, das gilt auch ein Ingenieur oder so, das gilt für alle gleich. Es sind die Leute, die abhängig beschäftigt sind in irgendeiner abhängigen Form, deren Arbeitskraft ausgebeutet werden, die Grund haben, sich für bessere Bedingungen einzusetzen, zu wehren, zu streiken und so weiter. Das Internationale, das ergibt sich schon schlicht und einfach daraus, wie agiert denn das Kapital? Das agiert außerordentlich international. Ich habe vorhin das Beispiel erzählt, wie sie durch das Hin- und Herschieben von ihrer Kohle oder ihrer Buchhaltung eine ganze Industriegemeinde in Bomlitz jetzt plattlegen. Es ist gezwungen, sich der Nachbargemeinde Walsrode anzuschließen, weil sie können ihre Daseinsvorsorge, die sie leisten, nicht mehr bezahlen. Was heißt, was leistet denn da eigentlich da ist das Kapital international. Also wenn wir dagegen agieren wollen, dann wird es gar nicht reichen, das vor Ort oder national dagegen zu agieren, sondern wir müssen das Kapital international angreifen. Was hat jemand, wer bei VW arbeitet, davon, wenn wenn im VW-Werk in Südafrika gestreikt wird? Da kannst du nur Gutes von haben, weil es die Bedingungen, die Lohn- und Arbeitsbedingungen sich die Menschen in Südafrika bei VW durch seinen Arbeitskampf höchstwahrscheinlich verbessern können, hoffen wir zumindest. Das ist auch nützlich, weil dann die Standards insgesamt steigen, ist das auch gut für jemand, der im hochindustrialisierten Deutschland einen Arbeitsplatz bei VW hat. Also internationale Solidarität ist ganz einfach.
Und wenn Kapitalismus insgesamt abgeschafft
ist ganz
wird,
praktisch.
Dann alle profitieren sich von.
Ja, und wird noch lange hin sein, so wie die Lage zurzeit ist. Aber es ist natürlich, das sind aber alles kleine Schritte, die letztlich da auch hinführen. Und insofern dieser ganze Rassismus oder sowas alles und Nationalismus, der nutzt jedem, der da hinterherläuft, bestimmt nicht. Der nutzt jenen, die international da gute Geschäfte beimachen, auf diese Art und Weise. Aber das ist sind bestimmte Branchen im Kapitalismus, die mit Internationalität auch nichts anfangen können. Aber Schaden tut Nationalismus und Rassismus jedem, wer abhängig beschäftigt sein Brot verdienen muss oder erwerbslos ist oder so. Das heißt, das kannst du an jedem praktischen Beispiel, kann man das eigentlich über jeden Betrieb sehr deutlich machen, dass natürlich Internationalismus Arbeiterinnen und Arbeiter sein müssen. So, der 1. Mai ist allerdings nicht mehr der große Kampf- und Feiertag, sondern die Kämpfe haben sich auch vom Datum her dezentralisiert längst. Also wer die großen Tarifkämpfe wie jetzt im öffentlichen Dienst geführt hat, war ja eine ziemlich große Beteiligung bei diesen ersten Warnstreiks. Die kommen nicht alle automatisch zum 1. Mai und sagen, wir sind die großen Kämpfer. Das wird nicht mehr so verstanden, als Tag der Zusammenführung von allen, sondern da macht man dann sozusagen seinen freien und Erholungstag. Das spüren wir auch jedes Mal sehr deutlich, wenn der 1. Mai in einer Reihe von Wochenenden oder so liegt, wie jetzt 2018, wo du einen Arbeitstag frei nimmst und dann hast du ein riesenlanges Wochenende. Sondern da wird sozusagen in dem eigenen Bereich der Kampf geführt, aber auch gefeiert. So, der 1. Mai sozusagen ist aus verschiedenen Gründen das ganze Jahr über da. Jede Auseinandersetzung ist 1. Mai. Jedes Fest, jeder Erfolg, vielleicht auch sogar aber auch jede Niederlage ist 1. Mai. Und die Kämpfe alle am 1. Mai auf das Datum zusammenzuführen, das sollte man zwar sich drum bemühen, aber da soll man uns keine Illusionen machen. Die Internationalität oder Frauen und Männer gemeinsame Kämpfe zu führen, kannst du in jeder einzelnen Branche. Und solange es den 1. Mai noch gibt, wird es ja auch noch Leute geben, die das trotzdem als Zusammenführung der Kämpfe verstehen. Gut, dass es das noch gibt, aber wir dürfen, wenn die Beteiligung gering ist, nicht falsch verstehen, dass die Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse sich ihren eigenen Tag nicht mehr hochhalten würde. Der Tag hat 365 Tage, im Schaltjahr 366 Tage, 1. Mai.
Mit diesem Schlusswort, dann machen wir unser Gespräch auch zu Ende. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du teilgenommen hast. Ob du jetzt am Ende was am Herzen hast, das du sagen willst.
Klar. Ganz einfach. Heraus zum 1. Mai, Kolleginnen und Kollegen.